Was ist denn jetzt los?
Systemalarm.
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung.
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell, die Antivirusprogramme.
Sind schon dabei.
Macht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Genau, guten Abend, da ist der Hackerfunk auf Radio Lora, Ausgabe Nummer 55, glaube ich, Schnapszahl heute. Ja, wir sind wieder mal live. Irgendwie hat es letztes Mal mit der Aufzeichnung ausstrahlen nicht so richtig geklappt, weil das Mail irgendwo versandet ist und tut uns sehr leid, bitte vielmal um Entschuldigung. Die Sendung ist natürlich online auf dem Web, im Podcast auf www.hackerfunk.ch. Kann man sie hören. Es geht darum, wie man sich Hardware besorgt für Linux sollte. Aber heute haben wir schon wieder ein neues Thema, nämlich heute reden wir mal über das Geld. Speziell über Geld im Internet, nämlich geht es heute um Bitcoin. Und dazu zum einen mal mein hochgeschätzter Co-Moderator, X-Taran.
Hallochen.
Dich hört man auch, wunderbar. Und als Talkgast der Alex.
Hallo.
Alex, du bist zum ersten Mal im Radio, aber zum ersten Mal im Hackerfunk. Stell dich doch mal schnell vor.
Genau, ich bin zum ersten Mal hier bei euch zu Gast. Ich komme ursprünglich aus Ulm, war dort im Chaos Computer Club, habe dort zusammen mit anderen das Def Radio gegründet, was es heute glücklicherweise immer noch gibt.
Zum Glück, ja.
Von daher habe ich Radioerfahrung an sich, aber bin jetzt schon lange nicht mehr im Studio gesessen, wie halt das Leben so spielt, nicht wahr? Andere Dinge.
Na dann, welcome back.
Ja, danke.
So, und wie immer zu Beginn von der Sendung gibt es zuerst mal noch wieder eine Übersicht an Termine. Da gehen wir in die Dienstwanderung, hat man das Wort, extra ran.
Ja.
Leg los.
Fangen wir doch mal an mit einer sehr schönen Veranstaltung, wo wir auch da sein werden. Nämlich in zwei Wochen, wenn ich mich nicht recht verrechnet habe, Chemnitzer Linux-Tage. Mal wieder, endlich.
Jaha!
17. bis 18. März in Chemnitz, wo sonst? Kurz drauf, eine Woche später, Linux-Infotag Augsburg in Augsburg am 24. März, nur ein Tag. Dann, und da kann uns Alex vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen, gibt es dieses Jahr zum ersten Mal in der Schweiz, in Basel, das Easter Hack vom CCC. Erzähl mal ein bisschen was. Was ist das Easter Hack?
Das Easter Hack ist so die kleine Familienveranstaltung des Chaos Computer Club. Der Kongress in Berlin ist ja jetzt richtig groß geworden und seit Jahren hat man schon Probleme, dass nicht alle rein können, die da eigentlich hinwollen. Und der Trend ist jetzt immer mehr Alternativveranstaltungen übers Jahr hinweg zu haben und die Easter Hack ist die oder das Easter Hack, ich weiß es gar nicht, ist so die Traditionsreise darunter. Ich weiß gar nicht, wann die angefangen hat, aber die gibt es schon ziemlich lange. In Hamburg war die immer, mittlerweile ist sie alle zwei Jahre woanders.
Und es ist alles, ja genau, und zwischendrin ist es immer in Hamburg.
Genau.
Und dann wieder woanders.
Genau.
Also es findet jährlich statt.
Ja, genau. Aha. Genau. Und dieses Jahr haben es die Jungs aus Basel geschafft, das Ganze in die Schweiz zu holen, was uns natürlich alles sehr freut.
Sehr cool.
Kann sich das Schweizer Chaos mal den kritischen Blicken der Weltgemeinde stellen und zeigen, was wir hier so drauf haben. Ich bin im Orga-Team dabei, ich kümmere mich um den Call for Participation. Wenn irgendjemand ein cooles Projekt hat, Workshop machen will, Vortrag machen will, www.easterhack.ch, dort findet ihr dann auch den Link zum Call for Participation. Dort gibt es einen Link, wo ihr dann eure Einreichung machen könnt. Das ist eigentlich immer so cool, es ist eine ziemlich entspannte Stimmung. Es entstehen oft so spontane Workshops, Leute, die einfach mal eine verrückte Idee zusammen ausprobieren und so weiter. Insbesondere, wenn ihr Zeugs habt, wo ihr irgendwie vielleicht noch Meinungen von anderen Interessierten braucht und so weiter. Einfach mal kommen. Auch als reiner Consumer ist man willkommen natürlich. www.easterhack.ch gibt es mehr dazu.
Gut. Dann kommen wir auch schon wieder zu dem mittlerweile berühmt-berüchtigten Horrorwochenende. da sage ich das Datum mal zuerst, nämlich das ist so 27., 28., 29. April. Da sind viele Sachen auf einmal los, nämlich einfach mal in der Reihenfolge, wie ich es im Kalender bei mir habe, weil Freitag schon beginnt die Unfug in Furtwangen. Das ist das Unix, irgendwas User Camp.
Unix Friends, Unix Camp, Campus.
Ja, irgendwo kommt man schön auf dieses Akronym Unfug.
Ja.
Von der Unfug, der Unix Influence User Group oder so, in Fort Wang, im Schwarzwald. Dann auch an dem Wochenende am Samstag sind die Grazer Linux-Tage in Graz. Die UbuCon 12 im Zürcher Lehrvertriebsverband ICT-Gebäude in Winterthur. Und in München, wie jedes Jahr Ende April, Vintage Computer Festival Europe. Schwierig sich zu entscheiden, wo man da jetzt hinfährt an dem Wochenende. Aber weg ist man auf jeden Fall an dem Wochenende, das weiß ich. Gut, und dann haben wir auch schon wieder noch so ein Wochenende, wo zwei Veranstaltungen parallel sind. Und zwar das rund um Auffahrt. LookCamp 2012 an der Flensburger Förde, direkt am Wasser, so richtig campen mit Badehose und Pipapo. Und gleichzeitig in Köln, ist die SIGINT. Ist auch eine CCC-Veranstaltung, aber eher so der politische, nicht der technische Teil.
Genau, auch die Idee damals war auch, der Kongress wird zu groß, man braucht irgendwie mehr Veranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir eine thematische Trennung, und die SIGINT ist mittlerweile auch richtig gut groß geworden. Anderer Kandidat dazu ist zum Beispiel noch die Datenspuren, die in Dresden jedes Jahr sind. Und ja, in diese ganze Gruppe fällt diese SIGINT auch.
Mhm. Dann hätten wir 23. bis 26. Mai in Berlin den Linux-Tag. Währenddessen ist auch irgendwo noch der Handtuchtag. Also nichts Offizielles, aber es gibt Leute, die laufen da mit dem Handtuch rum. Die ja, wissen dann schon, wieso.
Aber eigentlich müssen wir ja sein Handtuch die ganze Zeit dabei haben. Also wieso braucht
es einen speziellen Tag? Man muss nur wissen, wo es ist.
Ja, das weiß ich, das ist die Haie, du wirst. Nein, es ist, glaube ich, entweder der Geburtstag oder der Todestag vom Douglas Adams.
Ich meinte, es sei weder noch, aber egal. Das Easter Hack ist zum ersten Mal in der Schweiz, aber es gibt dieses Jahr noch was zum ersten Mal in der Schweiz stattfindet. Und zwar das RMLL, das Rencontre Mondiale des Logiciels Libre, und ihr dürft mich wieder mal für mein Französisch schlagen, Libre Software Meeting für diejenigen, die es nicht aussprechen können, in Genf. Und zwar vom 7. bis 12. Juli. 7. 8. Juli, da wird es öffentliche Stände geben in der Stadtmitte, wo sich, sagen wir mal, die breite Öffentlichkeit über freie Software informieren kann. Und 9. bis 12. Juli ist dann die eigentliche Konferenz mit Workshops und allem Pipapo und Festival für digitale Künste und weiß der Geier. Ja, und was haben wir denn sonst noch? Dann sind wir auch schon wieder recht spät im Jahr. August, September rum, Demo Days Bünzli, genau, in Olten. Diesmal vergesse ich sie nicht. 31. August bis 2. September. Hat sich jetzt irgendwie in Olten auch eingebürgert?
Ja, nachdem sie zu Winterthur rausgerührt worden sind, aus unverständlichen Gründen.
Jo.
Da ist die Kirche nicht mehr ganz so kirchlich gewesen, von wegen Asyl. Naja. Wobei Olten ist auch nicht so weit weg. Ist vor allem sehr zentral eigentlich.
Zugmäßig vor allem.
Liegt nicht der Ursprung der Schweiz in Olten oder sowas? So der Null-Null-Punkt?
Der eisenbahntechnische Nullpunkt
ist
mal in Olten gewesen, und da hat es noch irgendwo im Bahnhof eine Markierung am Boden. Ja. Aber ich habe zwar bei der Bahn mal geschafft, aber frage mich nicht, wo die Markierung am Boden ist. Ich müsste sie auch suchen.
Und dann hätte ich noch zwei Veranstaltungen. Einerseits auch bei uns sehr beliebt, also uns im Sinne von Venti und mir, Brandenburger Linux-Infotag, klein, aber fein. 3. November dieses Jahr ist einer von den wenigen Terminen, die im Herbst jetzt schon feststehen. Und dann habe ich noch einen. Moment, wo ist meine 2013-Datei?
Also Frostcon und Open Rhein-Ruhr, die sind irgendwie angekündigt, aber noch nicht, haben noch kein fixes Datum. Ebenso auch wie der Linux-Day.
Noch nicht terminiert.
Ja. 2013, das findet ja alles gar nicht mehr statt, weil am 21. Dezember 2012 geht die Welt unter.
Ja, schauen wir mal. Das werden wir dann in einer eigenen Sendung noch behandeln.
Jawohl, machen wir eine Weltuntergangsfolge vom Hackerfunk.
Ich habe trotzdem einen Termin für 2013. Und zwar, jetzt hatten wir das Easter Hack und das RMLL dieses Jahr zum ersten Mal in der Schweiz. Und es gibt noch eine Sache, die zum ersten Mal in der Schweiz stattfindet.
Veranstaltung.
Zum Event. Ersten Mal.
Event ist Neudeutsch für Veranstaltung.
Nein, ein anderes Wort für zum ersten Mal.
First time. Premiere.
Premiere, das Suchwort habe ich gesucht, genau. Eine Premiere, und zwar die Debian-Konferenz, die DebCon, findet 2013 war sehr wahrscheinlich vom 5. bis 18. August zum ersten Mal in der Schweiz statt, in Womakü am Neuenburger See.
Jo. Dann wär's das.
Das wär's.
Gut, bevor wir jetzt so richtig ins Thema Bitcoin einsteigen, also zuerst mal noch, man kann natürlich bei uns wieder ins Studio anrufen, da wir jetzt live da hocken. Telefonnummer ist 044 567 2400 oder international mit 0041 für die Schweiz, dann 044 567 2400. Oder wenn euch weniger nach reden ist oder ihr gerade heiser wegen der Grippe im Bett liegt, es gibt auch einen IRC-Kanal, wo man chatten mit uns, der ist auf irc.lux.ch und der Kanal heisst Gartenhag Hackerfunk. Kann man mit schwätzen, Fragen stellen, wir schauen ab und zu rein, so was uns dann möglich ist. Jo, und jetzt haben wir zuerst mal noch ein bisschen Musik. Wenn ich die richtige CD verwünsche, dann nachher ist das Rune Berthils mit Thing on a Spring. Tales, Thing on a Spring ist das gewesen. Ja, und ihr hört immer noch den Hackerfunk. Ausgabe 55, ja, bla. Und eben, heute geht es ums Geld, respektive um Geld im Internet. Eine neue Währung namens Bitcoin. Ja, wobei, ja, neue Währung stimmt ja eigentlich ja, nur teilweise. Was ist Bitcoin? Was sind Bitcoins denn eigentlich? So kurz umrissen, Alex.
Ja, Big Picture, nicht wahr? Mhm. Es ist eine dezentrale Währung und eine digitale dezentrale Währung. Digital heißt, sie existiert eigentlich nur in den Computersystemen. Und dezentral heißt, es gibt keine zentrale Instanz, die das Geld kontrollieren kann. Also insbesondere keine Zentralbank, die jetzt irgendwelche Zinsen hoch und runter und irgendwie Geld erzeugen kann oder Geld vernichten kann oder ähnliches. Sondern in dem Bitcoin-System ist alles, was das Geld betrifft, soweit vorgegeben und so wird es laufen. Und ja, die Idee ist quasi, dass niemand da die Kontrolle hat über das Geld.
Okay, das heißt, du hast eine Währung, die auch technisch nirgends irgendwie zentral gesteuert wird, sondern ja, wirklich verteilt ist.
Ja.
Und aber ja, wie kann jetzt jemand zum Beispiel überprüfen, ob eine, stelle ich mir das so vor, Münze echt ist?
Dazu müssen wir die technischen Grundlagen von Bitcoin so ein bisschen erklären.
Dann fangen wir doch mal damit an.
Also, vereinfacht gesagt, obwohl das technisch nicht ganz stimmt, aber gehen wir mal davon aus, so sei es, das Bitcoin-System besteht aus vielen, vielen Konten. Und so ein Konto ist im Wesentlichen ein Schlüsselpaar für ein Public Cryptography-Schlüsselpaar.
Schlüsselpaar heißt in dem Fall einen öffentlichen Schlüssel, den jeder anschauen kann, und ein privater Schlüssel, den man nicht rausgeben sollte.
Genau, und wenn ich dir Geld überweisen möchte, dann erzeuge ich eine Transaktion, die von meinem Konto auf dein Konto Geld überweist. Und du musst quasi beweisen, dass du über das Geld verfügen kannst, indem du mit Hilfe einer Signatur beweist, dass du den privaten Schlüssel kennst zu dem Public Key, den ich vorgegeben habe.
Genau. Soweit klingt das ja noch sehr nach GPG.
Ja, bis darauf, dass halt nichts, es werden keine Keys signiert oder ähnliches. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Also wenn ich dir was überweisen will, gibst du mir deine Kontonummer. Die Kontonummer ist im Wesentlichen dein Public Key. Und ich überweise dann das Geld. Ich erzeuge eine Transaktion, in der drin steht, okay, nimm von meinem Konto so viel Geld und gib's ihm.
Also insbesondere dann auch im Gegensatz zu eben den unterschriebenen Schlüsseln anonym.
Genau, es ist anonym. Genauer gesagt, es ist pseudonym, das ganze System. Was man nämlich wissen muss, ist, das Ganze ist eine verteilte Datenbank im Wesentlichen. Also es gibt eine große Datenbank, in der stehen alle Transaktionen drin, die jeweils getätigt wurden, und die ist öffentlich. Sprich, jeder kann nachvollziehen, dass diese Transaktion stattgefunden hat. Wo allerdings der Unterschied ist zu heute, ist, ich musste nirgends mit Postident oder ähnlichem mich ausweisen, um ein Konto zu erzeugen und dir Geld zu überweisen. Das heißt, es ist insofern anonym, dass man nicht weiß, zu wem die Konten gehören. Aber mit genügend Data-Mining eventuell und so weiter kann man schon einiges rausfinden über die Leute, die da aktiv sind im Netz. Also man muss da schon sich bewusst sein, dass man nicht völlig anonym ist, aber man ist doch ein gutes Stück weit pseudonym. Und was der wichtige Punkt ist, juristisch, all diese Data-Mining-Sachen sind keine Beweise. Wenn ich jetzt über eBay allerdings einen Verkauf, eine Geldüberweisung tätige, gilt das juristisch als Beweis, dass ich dir Geld gegeben habe. Das ist im Moment noch ein großer, also ein wichtiger Unterschied, ja.
Okay. Jetzt, du hast gesagt, eine verteilte Datenbank.
Ja.
Jetzt haben wir dann doch irgendwie bei verteilten Datenbanken gibt es ja immer sozusagen das Synchronisationsproblem, dass die überall synchron sind. Das heißt, wie wird verhindert oder fangen wir mal so, wird verhindert, dass ein Geld doppelt ausgegeben wird?
Natürlich wird es verhindert, ansonsten hätte ja niemand Vertrauen in das System.
Ja. Aber wie wird das?
Genau. Sagen wir mal, also es ist eine ziemlich geniale Sache, die man auch außerhalb von Bitcoin verwenden kann und die auch mittlerweile auch woanders verwendet wird. Ich nur mal einen Namen zu nennen: Namecoin. Das ist ein System, was DNS macht auf Basis der Bitcoin-Technologie.
Quasi klingt als, abgefahren.
Als Alternative zu DNSSEC. Genau. Also das wird verhindert und zwar durch ein Konzept, das nennt sich Proof of Work. Das Ganze funktioniert so. Es gibt genau eine Möglichkeit, den Zustand zu ändern im Bitcoin-System. Und zwar ist es, einen sogenannten Block zu erzeugen. Ein Block ist im Wesentlichen eine Gruppe von Transaktionen und ein Block hat einen Vaterblock. Das heißt, insgesamt besteht die Datenbank aus einer langen Liste von Blöcken und in jedem Block sind Transaktionen drin. So. Um so einen Block zu erzeugen, ich sag mal salopp, um ihn abzustempeln, muss ich ein kryptografisch schwieriges Problem lösen. Und solange die Kryptografie nicht gebrochen wird, gibt es nichts Besseres als einfach durchprobieren. Und durchprobieren. Und durchprobieren heißt Zeit. Sprich, die Updates in dem verteilten System, also die Zustandsänderungen im verteilten System, die werden zeitlich entzerrt. Es dauert im Schnitt 10 Minuten, bis irgendjemand im Netz einen neuen Block erzeugt. Das bedeutet andersrum, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute gleichzeitig zufällig zur gleichen Zeit einen Block erzeugen, ist schon mal sehr gering. und ich habe zwischen den Blöcken sehr viel Zeit, um zu synchronisieren und untereinander abzustimmen, welche Blöcke kennst du, welche kenne ich, oh, ich schicke dir mal den neuesten, den hast du noch nicht und so weiter. Genau, das ist die eine Komponente, also diese zeitliche Entzerrung durch diesen Proof of Work. Mhm. Und das zweite ist, dass falls es dann doch zufällig mal passieren sollte oder eben auch vielleicht auch provoziert durch einen Angriff passieren sollte, dass zwei Teilnehmer gleichzeitig einen Block erzeugen, der den gleichen Vaterblock hat, aber in dem mein Geld anders ausgegeben wird, das ist das, was ich verhindern will, oder? Dieses Double Spending. Mhm. Dann ist für einen Zeitraum tatsächlich der globale Zustand nicht klar. Es gibt so einen Split. Beides ist irgendwie wahr und jetzt muss man erstmal abwarten. Und der Nächste, der einen Block erzeugt, der entscheidet, ob er den einen oder den anderen Block als Vater nimmt. Und die Regel ist, die längste Kette ist die Wahrheit. Mhm.
Das heißt, wenn man jetzt irgendwie in der Situation ist, dass irgendwas doppelt ausgegeben wurde, dann entscheidet sich nach, sagen wir mal, irgendwie einer Weile, irgendwie mehreren 10 Minuten, eine Stunde, entscheidet sich dann, welches von dem Geld wirklich ausgegeben wurde und welches sozusagen fälschlicherweise doppelt ausgegeben wurde, oder?
Genau, der eine Block, der wurde zwar erzeugt, aber wird im Nachhinein als ungültig erklärt, weil er eben in einer kürzeren Kette drinsteckt.
Mhm. Genau. Oder Dead End vermutlich.
Das bedeutet also, dass eine Transaktion erst eigentlich nach einer gewissen Zeit als gültig anerkannt werden kann. Also bevor man jetzt, wenn jetzt jemand zahlt, dass man dann vielleicht besser noch wartet, bis sie wirklich als gültig erklärt worden ist.
Genau.
Bevor man seine Ware oder was es dann ist, losschickt.
Das hängt von deinem Sicherheitsanspruch ab, den du hast. Es gibt in Berlin eine Bude, da kann man Burger kaufen für Bitcoin.
Cool.
Geil. Und der sagt, naja gut, ist ein bisschen blöd, wenn ich die Leute eine halbe Stunde warten lasse, bis sie einen Burger kriegen. Der sagt,
naja, gut, muss ja auch noch zuerst gemacht werden, dafür ist der Burger frisch. Nee, also mir passiert das bei irgendwelchen Fastfood-Buden auch immer, dass ich muss warten.
Also was der sagt, ist folgendes. Okay, der Burger kostet, keine Ahnung, 3,50. Wenn da jemand einen Riesenaufwand treibt, um einen Burger zu klauen, soll er. Mir reicht es, wenn ich die Transaktion im Netz sehe. Mhm. Als, es ist eine gültige Transaktion, sie muss noch nicht mal aufgenommen werden in einem Block, dann gibt er dir schon den Burger.
Okay.
Genau. Es gibt aber, um das gleich vielleicht vorwegzunehmen, ist natürlich ein Problem, ich muss warten, oder, bis ich die Transaktionen im System sehe, wie sie abgestimmt, also wie sie in Blöcken sind und so weiter. Und vielleicht muss ich noch warten, bis sie verifiziert wurden und so weiter. Und es gibt mittlerweile Bitcoin-Münzen, die funktionieren so, es ist eine ganz normale Hardware-Token quasi.
Das geht's?
Ja, und erst pass mal auf, das ist ziemlich cool gemacht. Und dann auf dieser Münze steht der Private Key drauf und dann ist da so eine Glasur drüber, wie diese Kratz-Rubbel-Spaß-Dinger da, kennt ihr ja, oder? Also es ist quasi nicht sichtbar. Und auf der Münze steht drauf, okay, hier ist ein Konto, auf dem sind zum Beispiel 100 Bitcoin. Und ich kann dir diese Münze geben und da du jetzt den Private Key besitzt, kannst du über dieses Geld verfügen. Sobald aber einer das Ding aufkratzt, ist die Münze ungültig, weil dann hätte er ja quasi eine Transaktion machen können, die dieses Geld auf ein anderes Konto überweist. Aber so kann man diese digitale Währung auch in die echte Welt, dann mit Münzen kann ich dir kurz mal, keine Ahnung.
Und bei diesem Burgerstand in Berlin, muss man das wie machen?
Nee, bei dem Burgerstand in Berlin hast du einen Client auf deinem Notebook drauf oder auf deinem Handy und machst eine normale Transaktion. Also die machen das nicht mit diesen Münzen.
Okay.
Ich wollte nur sagen, dass man diese Brücke schlagen kann tatsächlich in die reale Welt.
Okay, ich stelle mir das jetzt vor wie irgendwie so Burgerbude Schlange und jeder tippelt an seinem Laptop rum. Das
na, also er meint, das machen sehr wenig Kunden. Es ist mehr so ein Gag von ihm. Er versucht es jetzt mal und manche machen es und manche kommen sich auch extra dorthin, um es dort zu machen. Aber
ja, klar.
Das ist nicht seine Haupteinnahmequelle, was das ihn auch ziemlich entspannt gegenüber den Betrugsversuchen natürlich
ja, klar.
werden lässt. Ja.
Du hast vorhin gesagt, die längste Kette gewinnt.
Ja.
Es gibt sozusagen noch eine Möglichkeit, trotzdem dieses, sag mal so, System zu knacken. Du hast vorhin erwähnt, in der Vorbesprechung, wenn jemand rein theoretisch 50% aller Rechenzeit hat, die im gesamten Bitcoin-Ökosystem existiert, kann er natürlich, weil er schneller als alle anderen ist, in der Summe die längere Kette irgendwann generieren. Also das darf nicht passieren, sonst ist das System hinüber.
Genau, das hast du sehr richtig gesagt. Das Erzeugen eines Blockes dauert statistisch halt eine gewisse Zeit. Und wenn ich mehr Rechenpower habe wie alle anderen, kann ich viel schneller Blöcke erzeugen und damit alle immer überschreiben und selber bestimmen, was die Wahrheit ist. Und das ist eine kritische Schwelle, ähnlich wie im Tor-System. Eine gewisse Anzahl der Teilnehmer muss ehrlich im Sinne des Protokolles handeln und dann funktioniert das Ganze. Wenn das meiste übernommen ist, dann funktioniert es nicht. Und es gab tatsächlich mal einen Zeitpunkt, wo es kurz kritisch war. Es gibt sogenannte Mining Pools. Du kannst, wenn du jetzt nur du alleine, du hast ein oder zwei Hardware-Komponenten, die da mitmachen sollen und so, damit du eine reelle Chance hast, schließt sich einem Pool an. Die rechnen dann zusammen, ähnlich wie bei Distributed Computing oder sowas. zusammen an dem Problem rum, das sie den Block erzeugen. Und wenn man es dann schafft, kriegt jeder ein bisschen was aus dem Pool. So. Mhm. Und da gab es einen Pool, der hat zugemacht. Und dann sind alle zu dem anderen. Und dann hatte dieser eine Pool kurze Zeit mehr als 50% der Rechenpower. Da machen die Mann so, okay, das darf nicht mehr passieren. Und dann hat man angefangen, wieder mehr Pools zu erzeugen, um das alles zu verteilen.
Da sind wir jetzt gleich schon wieder bei noch einem anderen Punkt. Wie entstehen neue Bitcoins? Und zwar, vielleicht erzählst du das einfach, weil du hast es vorhin schon kurz erwähnt,
ja.
So zwischendrin, aber vielleicht sollte man es einfach nochmal erklären, weil das in meinen Augen etwas mehr fürs Verständnis sorgt, wie das Ganze funktioniert.
Genau. Wenn ich jetzt meine Rechenzeit, sprich meinen Strom zur Verfügung stelle, um dem Bitcoin-System zu helfen, indem ich Blöcke erzeuge, werde ich dafür belohnt. Und zwar bekomme ich für jeden Block, den ich finde, 50 Bitcoins aus dem Nichts gutgeschrieben. Die gehören jetzt einfach mir.
Mhm.
Da entsteht quasi automatisch mit diesem Block ein neues Konto, das mir gehört, und da sind 50 Bitcoin drauf. So. Und in alle 4 Jahre wird diese Belohnung halbiert. Und insgesamt verhält sich das System so, dass es die Schwierigkeit, einen Block zu erzeugen, so anpasst, dass es bei 10 Minuten pro Block im Schnitt bleibt. Sprich, insgesamt ist die Geldkurve vorgegeben und in 136 Jahren wird die letzte Bitcoin-Einheit per Mining erzeugt.
Und da sind wir dann bei irgendwie 0,80
und 8 Nachkommastellen, und man nennt es ein Satoshi, sagt man dazu.
Okay. Also es gibt sozusagen auch Bruchteile von Münzen.
Genau. Ja.
Und eben, wenn die Idee hinter den Pools ist dann, dadurch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir haben es vorhin ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, nicht die Wahrscheinlichkeit, im Normalfall braucht man 108 Tage, um sozusagen einen Block zu, wie sagt man da, verifizieren, zu erzeugen.
Erzeugen, sagt man eigentlich, ja.
Aber dadurch, dass es viele probieren, entsteht im Schnitt nach 10 Minuten ist einer gefunden.
Genau.
Und
aber wirklich nur ein Mittelwert.
Es kann
einfach innerhalb von 5 Sekunden 2 Blöcke entstehen und so weiter.
Ja, aber im Großen und Ganzen heißt das halt, dass wenn man es alleine versucht zu meinen, dass man erst nach 108 Tagen oder so einen Block findet, wenn nicht schon vorher schon wieder irgendwo was anderes gefunden wird. Oder ich weiß nicht.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Das Ganze, vielleicht sollte man mal erklären, was denn da das kryptografische Problem ist, um so einen Block zu erzeugen.
Mhm.
Der Block ist im Wesentlichen, wie gesagt, die Liste aller Transaktionen plus der Zeiger oder der Hash des Vorgängers, des Vaterblocks, plus aktueller Timestamp und noch ein paar Headerfelder, die nicht so wichtig sind. Und dann muss ich noch ein Headerfeld füllen mit einer zufälligen Zahl, sodass insgesamt der Hash über den Block eine gewisse Eigenschaft hat. Und zwar muss der numerisch kleiner sein wie das aktuelle, wie die aktuelle Difficulty, beziehungsweise wie das aktuelle Target. Das Target ist eine Zahl, die hat vorne eben ein paar führende Nullen, und der Hash, den ich jetzt über meinen Block erzeuge, muss jetzt auch mindestens so viele führende Nullen haben, damit er numerisch kleiner wird, und dann ist der Block gültig. Und da Hashing eben eine Einwegfunktion ist, kann ich nicht quasi von einem Hash rückwärts rechnen, wie müsste denn da diese Nonce, also die Zufallszahl sein, sondern das Einzige, was man heutzutage kennt, ist durchprobieren, Nonce ist durchprobieren. Ja.
Und darüber, wie groß dieses Target ist, also diese Zahl, unter die man drunter kommen muss, wird sozusagen dann auch werden diese 10 Minuten wieder genormt, geeicht.
Alle 2000 und ein paar Blöcke, weiß gar nicht, 2000 irgendwas, führt jeder im System den gleichen Algorithmus aus. Und zwar schaut er, okay, wie lange haben wir gebraucht für diese Epoche? Und okay, dadurch kann ich die Rechenpower errechnen, die wir momentan haben im Netz. Und angenommen, die Rechenpower bleibt, wie muss ich die Difficulty anpassen, sodass ich jetzt wieder auf 10 Minuten pro Block im Mittel lande? Und jeder macht das dezentral, und ab da hat sich quasi jeder auf eine neue Difficulty geeinigt, und alle Blöcke, die eine andere Difficulty haben, also eine einfachere haben, die werden nicht mehr akzeptiert.
Okay. Und frage ich mich jetzt gerade, irgendwelche Probleme mit der Zeitsynchronisation, da müssen ja alle Rechner dann irgendwie auch genau die gleichen Zeitstempel. Aber sie müssen alle irgendwie per NTP sich untereinander verständigen.
Na, der Timestamp ist nicht so wichtig.
Ist nicht so wichtig.
Der Timestamp, der dient nur dazu, dass ich immer mal wieder neue Hashes. Also der Punkt ist, diese Nonce sind 32 Bit, soweit ich weiß. Die sind ziemlich schnell durchprobiert mit einer geeigneten Hardware. Und dann brauche ich irgendwie neue Werte, damit ich neue Hashes probieren kann, falls keiner davon geklappt hat.
Ich dachte jetzt eher an dieses, alle, die nicht genau auf die gleiche Schwierigkeit gehen,
werden ignoriert. Die Zeit ist in Block, Anzahl Blöcke gemessen in dem Punkt. nach so und so viel 1000 Blöcken, ab da gibt es eine neue Difficulty.
Ja, ja, genau. Und die wird aber ausgerechnet über den Zeitabstand zwischen dem ersten und dem letzten der 2000 Blöcke.
Ja.
Und dazu müssen ja sozusagen...
Ach nee, die... Das ist eine relative Zeit.
Stimmt, und die Datumsangaben sind ja fest
stehen im Block
digital
drin.
Signiert da drin.
Genau.
Okay, ja gut, nee, dann hat sich's
signiert sind sie nicht, aber gehasht.
Gehasht, ja.
Genau. Nee, wir brauchen keine Zeitsynchronisation, okay. Das wäre auch furchtbar.
Ja, das ist mir gerade so gekommen. Ja. Okay, gut. Vielleicht hat es ein paar anderen dann auch geholfen, das etwas mehr durchzuschauen. Ja, ich glaube, mit der Technik sind wir so fast schon durch. Wollen wir noch eine Runde Musik machen?
Können wir machen, ja.
Und danach geht es dann weiter, was kann man alles mit Bitcoins machen?
Spaß haben.
Okay.
Den haben wir hier auch und ohne, dass ich welche habe.
Ja, noch nicht, wer weiß. Mal schauen. Ja, ich habe ein Stück bereitgelegt vom Michel Söde. Star Paws. Das ist, wer es kennt, auch vom C64 Game Remix. Ja. We'll be right back. Und da sind wir wieder zurück beim Hackerfunk. Aus dem IRC ist gerade noch eine Frage auftaucht, warum man das eigentlich will. Mal zum einen. Und zum anderen hat auch noch jemand gefragt, wie denn das ist, also ob man sich da auch an selber Münzen einfach mal wild drauf los hin und her schieben.
Ich denke, wir beantworten erstmal das noch technischere und dann gehen wir über zu, was kann man eigentlich damit machen. Also, die Frage war im IRC, wieso kann ich mir nicht einfach irgendwelche Bitcoins generieren und die dann nutzen?
Ja, kannst du schon. Dazu musst du einen Block erzeugen. Wenn du das schaffst, kriegst du 50 Bitcoins. Aber um das zu tun, brauchst du eben eine gewisse Zeit und einen gewissen Strom und das kostet dich Geld. Und dadurch, dass das Bitcoin-System eben adaptiv ist, sodass es bei 10 Minuten pro Block im Schnitt bleibt, ist es mittlerweile so, dass es halt nicht mehr so wirklich viel Geld damit machen kannst. Also der Strompreis, den du zahlen musst, ist ungefähr das wert, was die 50 Bitcoins sind, die du kriegst. Weil sonst würden es ja mehr Leute machen. Und wenn sobald es wieder mehr machen, bringt es wieder weniger und so weiter. Dann geht auch die Difficulty wieder runter, dann bringt es wieder mehr und so weiter. Das pendelt sich so ganz halt adaptiv um diesen Punkt ein. Das ist halt mittlerweile, also vor einem, ist auch interessant, wie schnell das Ganze geht. Also vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr noch hat es sich richtig dick gelohnt.
Das ist das sogenannte Mining.
Genau. Mining. Warum nennt man das Mining? Die hatten irgendwie diese fixe Idee, dass man das so an den Goldrausch irgendwie anknüpft. Wenn jemand in den Berg reingeht und einen Sack voll Gold rausbringt, gibt es auf einmal mehr Gold auf dem Markt, oder? Und am Anfang ist es einfach, weil die Adern alle irgendwie in der Nähe von der Oberfläche sind. Irgendwann wird es immer schwieriger. Und so ist es auch nachgeahmt. Am Anfang kriegt man eben viele Bitcoins und über die Jahre hinweg kriegt man immer weniger pro Block, den man erzeugt als Belohnung. Genau.
Aber du hast hier schon vorhin den Wert der Bitcoins angesprochen. Das heißt, man kann auch Bitcoins gegen echtes Geld tauschen?
Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Bitcoins ranzukommen. Das eine ist das Mining, was wir jetzt erklärt haben. Das andere ist, ich kann es schlicht kaufen. Es gibt Börsen, da kann ich Dollars oder andere Währungen gegen Bitcoins handeln. Ich kann es irgendwie von dir kriegen für eine Dienstleistung. Keine Ahnung, ich habe dir deine Webseite gemacht, dafür gibst du mir ein paar Bitcoins oder sowas. Ich kann handeln. Also es gibt Leute auf bitcoinclassifieds.net zum Beispiel, sieht man ganz viele Leute, die eben Zeugs anbieten. Da verkaufen Leute ihre Kindles und ihre iPods und so. Oder es gibt auch Händler, die irgendwie Zeugs verkaufen, dann Burger, wie gesagt, kann man kaufen und so weiter. Also es wird, am Anfang war es ein bisschen dünn. Eins der legendären Sachen sind Socken. Irgendwie einer der Nachbarn von einem der Entwickler von Bitcoins hat irgendwie so einen Laden gehabt, der halt Socken irgendwie verkauft hat.
Der Anbieter heißt aber nicht irgendwie Martin Fürst.
Was? Nee, keine Ahnung.
Was? Das ist ein schweizweit bekannter Spammer.
Aha, nee. nee, glaube, das ist er nicht. Ja, auf jeden Fall, der ging ihm halt so lange auf die Nerven, bis er dann halt auch seine Socken für Bitcoins verkauft hat. Und das war so die erste echte Ware, ja, so die traditionelle, quasi physikalische Ware, die man für Bitcoins bekommen konnte. Und,
naja, gut. Ja. Also wir haben jetzt vorhin mal nachgeschaut, es gibt bitcoinwatch.com und dort kann man auch so die aktuellen Tauschkurse sozusagen einsehen.
Ja.
Und ein Bitcoin ist momentan 4,5 Franken wert. Oder ungefähr 4,8 US-Dollar. Aber der Kurs war halt auch schon mal, hast du vorhin erzählt, so bei 20, 30 US-Dollar.
Ja, das ist halt völlig, am Anfang gibt es ja noch wenig Bitcoins, dann ist der Markt ziemlich klein. Also es ist wenig Geld im Markt drin und wenn dann einer mal dick was reinlegt, macht der Kurs sofort große Ausschläge. Und zwischendurch gab es auch voll den Hype. Ich glaube, das hängt zusammen mit irgendeinem Anbieter, der unauffällige Umschläge mit weißem Pulver verschickt hat.
Ah, ja.
Und da das halt eine einfache Möglichkeit ist, dem Geld zukommen zu lassen, ohne direkt irgendwie identifizierbar zu sein, hat es da halt gehypt erstmal. Angefangen hat der Kurs, so lange, lange war er unter einem Dollar, hat so rumgeschlichen, dann letztes Jahr bei Ostern ist es so zwischen 1 auf, also über Ostern ist er von 1 auf 2 und meine Bank hat natürlich an Ostern zu, weil ihre Computer, keine Ahnung, auch Ostern feiern oder sowas, ich weiß es nicht. Das heißt, meine Überweisung ging nicht raus und ich musste dann quasi zum doppelten Kurs kaufen, das ist mal richtig schlimm hier. Und dann ging es ab, ja, dann ging er hoch auf 7. Dann dachten viele, okay, das war's jetzt, ja, war ein kleiner Hype, passt schon und so. Und dann mach ich auch dann wieder verkauft und so, okay, war witzig. Dann ging er wieder ein bisschen runter und dann kam dieser rasante Anstieg auf über 30 Dollar, was völliger Wahnsinn ist. Und ab da ist er wieder gefallen. Und jetzt pendelt er sich so seit langer Zeit so irgendwo zwischen eben 4 und 6 Dollar ein.
Das klingt ja ähnlich spannend wie der Rest von der Geldwäscherei. Ja.
Ja. Ja, jetzt ist eben noch die Frage gewesen, warum will man das? Was hat man davon, wenn man Bitcoins benutzt?
Also eine Sache haben wir jetzt gerade schon gehabt, eben Anonymität, mehr oder weniger.
Pseudonymität.
Mehr oder weniger, ja.
Ich bin ja keiner der Leute, die das sich einfallen haben lassen. Ich kann nur rezitieren, was man sich so erzählt und was sie halt auch teilweise auch auf dem Wiki stehen haben und so weiter. Der Punkt ist, dass man Banken nicht traut. Und die jüngste Geschichte zeigt, dass es auch eine gute Idee ist, es nicht zu tun. Und man, und das Ganze kommt auch so ein bisschen aus der Cypherpunk-Szene, wo man sagt, wir bauen irgendwie eine freie Gesellschaft auf mit Hilfe von Kryptographie und so weiter. Und da ist Bitcoin einfach ein Baustein in diesem ganzen, in dieser ganzen Idee. Also man hat ein System, was fair ist zu allen, was offen ist für alle und eben man hat niemanden, der zentral jetzt alle manipulieren kann, weil er jetzt einfach bestimmen kann, was das Geld wert ist.
Mhm. Und du hast gesagt, auch im Kleinen. Im Kleinen braucht es kein Vertrauen. Man kann mehr damit machen als nur zahlen.
Genau, also technisch kann ich das jetzt nicht erklären innerhalb der Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, wie das funktioniert. Aber tatsächlich ist Bitcoin mehr als ein reines, ich überweise Geld von Konto A auf Konto B. Zum Beispiel kann man damit Szenarien lösen, wie wir sind jetzt eine Gruppe von, sagen wir mal, 20 Leuten und wir wollen uns zusammen einen Server kaufen. Und wir sagen, okay, wenn jeder 200 keine Ahnung, Stutz auf den Tisch legt, dann machen wir das. Im klassischen System müssten wir jetzt jemanden herausfinden, der eben unser Vertrauen genießt, der das Geld einsammelt von allen, der das Buch führt und der am Ende dann von dem gesammelten Geld den Server kauft. So, wenn er uns aber jetzt alle reinlegt und mit dem Geld abhaut, haben wir verloren. So, wir brauchen Vertrauen. Im Bitcoin-System brauchen wir dieses Vertrauen nicht. Und zwar ist es möglich, spezielle Arten von Transaktionen zu erzeugen. Eine Transaktion ist im Wesentlichen eine Abbildung von eingehenden Konten auf ausgehende Konten. Und ich kann verschieden signieren, diese Transaktion. Und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich kann eine Transaktion erzeugen, die als eingehendes Konto mein Konto, ein Konto von mir hat, auf dem eben 200 Bitcoin liegen. Und als ausgehendes Konto das Konto von dem Händler, der den Server verkauft. Und auf der ausgehenden Seite stehen aber diese, keine Ahnung, 20.000 Stutz, was der Server insgesamt kostet. Aber eingehend sind nur meine 200. Das heißt, diese Transaktion an sich ist nicht gültig. Mhm. Aber ich signiere die so, dass ich sage, okay, andere Leute können weitere eingehende Konten hinzustecken. Und ich gebe jetzt, und ich erzeuge dann so eine Transaktion und gebe sie jemandem. Und der kann damit nichts machen, der kann es nicht missbrauchen, weil diese Transaktion ist ungültig. Aber er kann sie mal sammeln und jetzt, wenn er von allen solche Transaktionen bekommen hat, kann er von allen die eingehenden Konten ausschneiden, sie an eine neue Transaktion kleben und auf einmal haben wir eine gültige Transaktion, die er überweisen kann und wir haben zusammen den Server gekauft. Und dazwischen gab es nie einen Punkt, in dem ich das Gefahr laufe, mein Geld zu verlieren.
Also das ist quasi, wenn du von verschiedenen Leuten irgendwie, sag mal, 20er Nötli sammelst für irgendein ein grösseres Projekt, wo aber auf dem 20er Nötli ganz genau draufsteht, für was das es effektiv ist und für nichts anderes.
Ja,
genau. Und egal wie viel du hast, du kannst die nur für das eine, für den einen Zahlungszweck benutzen.
Genau, weil er quasi das ausgehende Konto schon mitsigniert hat. Genau. Mhm, und ich brauche kein zentrales Vertrauen. Und da gibt es noch mehr Szenarien ähnlicher Natur. Und dazu ist eben das Bitcoin-System im Kern etwas komplexer, wie man erwartet. Wenn man da mal ein bisschen reinschaut, findet man sogar eine eigene Programmiersprache, mit der die Authentifizierung gemacht wird, mit der quasi überprüft wird, dass du über das Geld verfügen darfst, was du jetzt behauptest in deiner Transaktion. Und es ist ziemlich spannend, was da alles drinsteckt.
Also es ist eigentlich noch praktisch. Das heißt, ich könnte zum Beispiel irgendwie zu einem Penner am Bahnhof einen Bitcoin gehen und sagen, du gehst dir was zu essen kaufen und gibst es nicht für irgendwie für Bier oder so aus.
Stimmt, ja. Das würde gehen, ja.
Und vielleicht einfach noch als Nebeninfo. Du hast gesagt, die Programmiersprache ist ähnlich zu Forth.
Ja.
Eine Programmiersprache, wo wir auch schon eine Hackerfunk-Sendung drüber hatten.
Man muss aber dazu sagen, wenn du es jetzt schon ansprichst, sie ist nicht Turing-vollständig mit Absicht.
Okay.
Weil jeder Knoten muss ständig diese Überprüfungen machen. Und da will man natürlich verhindern, dass man die Knoten dann in irgendwelchen Endlosschleifen aufhängt. Also sie hat keine Schleifen, sie hat Ifs, aber keine verschachtelten Ifs. Sie rechnen im Wesentlichen nur vorwärts. Und da gibt es eben so Kommandos wie Check Signature und so weiter. Mhm. Das heißt, in dem ausgehenden Konto, was ich jetzt mit dem eingehenden Konto der neuen Transaktion verwenden will, ist ein Stückchen Skript, auf dem ist im Wesentlichen der Public Key, den ich erwarte. Und in dem eingehenden Konto von der neuen Transaktion muss ich jetzt quasi die Signatur dazu liefern, die dazu passt. Und dann wird es überprüft von den Leuten. Genau. Aber es gibt auch so Modelle wie, ich kann sagen, ich erwarte 2 von 3 gültigen Signaturen. Dann reicht es, wenn sich 2 von 3 Leuten einigen und dann können die Transaktion machen.
So für Kontovollmachten oder irgend so etwas.
Ja, oder für Treuhändergeschichten.
Mhm.
Wir können quasi wenn angenommen, du bist ein Händler und ich will was bei dir kaufen, aber wir vertrauen uns gegenseitig nicht und Venti ist jetzt ein Treuhänder und wir sagen, okay, mit dem machen wir es, dann erzeuge ich als Kunde eine Transaktion, in dem das Geld auf ein Zwischenkonto geparkt wird. Und um das, über dieses Konto zu verfügen, müssen zwei von uns dreien eine neue Transaktion erzeugen. Und das Geld ist damit erstmal eingefroren. Du schickst mir die Ware und je nachdem, wenn, okay, passt alles, wir einigen uns, wir erzeugen zusammen eine neue Transaktion, das Geld geht dann endgültig auf dein Konto über. Oder du einigst dich mit ihm, dann könnt ihr zusammen eine Transaktion erzeugen, die dir das Geld gibt. Oder ich einige mich mit ihm und dann können wir eine Transaktion erzeugen, die mir das Geld zurücküberweist.
Mhm.
Und fertig. Ja. Das heißt, man kann so Zwischenkonten quasi machen, auf dem Geld eingefroren ist.
Münzen mit Programmiersprache drauf.
Ja, voll geil.
Hat was.
Ja, jetzt ist noch die Frage, was braucht man dann effektiv Software oder Hardware zum einen mitmachen, zum Bitcoins benutzen, also zum Bitcoins überkommen und Bitcoins ausgeben. Und vielleicht auch, können wir auch noch kurz sagen, wie das mit dem Mining funktioniert, wenn man jetzt das trotzdem machen
will. Ja, okay. Hm? Also, es gibt die Bitcoin-Software.
Ungefähr 10 Minuten Zeit.
Ist gut, das reicht mir. Es gibt die Bitcoin-Software zum Runterladen, ist unter MIT-License, runterladen, anklicken, starten, fertig. Neues Konto erzeugen.
Das ist freie Software.
Das ist freie Software, neues Konto erzeugen, los geht's. Das ist total einfach. Zum meinen mittlerweile, es empfiehlt sich nicht mehr, seine arme CPU zu quälen. Die hat eh keine Chance so richtig. Man braucht wirklich dedizierte Hardware, Grafikkarten, die vektorbasiert und so weiter rechnen. Da gibt es jetzt spezielle Software für die Grafikkarten, die man sich dann runterladen, kompilieren und so weiter kann.
Also es ist für CUDA und so. Also die Nvidia und ATI.
Ja, genau.
Grafikkarte.
Genau. So. Technisch ist es aber dasselbe. Die fahren alle das gleiche Protokoll. Nur die einen versuchen halt Blöcke zu erzeugen, die anderen halt nicht. Mhm. Ansonsten gibt es da keinen Unterschied zwischen diesen Knoten. Was du auch machen kannst, ist, du kannst zu einem Dienstanbieter deiner Wahl gehen und quasi dann ein Online-Konto bei ihm haben. Ob das so viel Sinn ergibt oder nicht. Man muss dann halt dem Dienstanbieter wiederum vertrauen und so weiter. Oder ich kann es halt einfach bei mir lokal auf meinem Notebook machen. Was ich dann allerdings beachten muss, ist, dass der Schlüssel, der Private Key, der quasi der Schlüssel zum Geld ist, um so zu sagen, nur auf meiner Platte vielleicht ist. Das heißt, ich muss gut meine Backups machen. Wenn der Schlüssel weg ist, ist das Geld eingefroren. Und das ist eigentlich was ziemlich Schlechtes für alle, weil ich kann ja nicht nachweisen, dass das Geld eingefroren ist. Ich weiß nur, dieses Konto wurde noch nicht weiter verwendet in einer neuen Transaktion.
Das ist dann weg und zwar ist es vom Gesamtvolumen das
Gesamtgeldmenge nimmt damit ab. Und das ist eine der großen Kritiken an dem Bitcoin-System. Auf der einen Seite wird irgendwann kein neues Geld mehr erzeugt, weil irgendwann ist diese Kurve, die Belohnung, die Mining-Belohnung ist ja irgendwann bei null. Aber die Leute sind immer verpeilt. Das heißt, es wird immer Leute geben, die ihre Schlüssel verlieren. Das heißt, die Geldmenge wird über die Zeit abnehmen. Und das ist vielleicht, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber naja, das führt halt irgendwie so ein bisschen zur Deflation. Wenn ich noch ein bisschen warte, ist das Geld mehr wert, weil es weniger Geld gibt. Und ja, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber
ja, also es hat ja vor einiger Zeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das her ist, ich glaube letztes Jahr, muss das gewesen sein, hat irgendeiner von diesen Wechselbörsen oder Wallet-Verwalter irgendwas ist hops gegangen.
Aha.
Weil er seine Cloud, also er hat das Cloud Computing, das Cloud-basiert gemacht und hat irgendwie will er seine Cloud Speicherplatz vergrößern und hat dann seine Instanz zuerst mal gelöscht und nachher hat er gemerkt, er hat kein Backup.
Das ist eine
und
schlechte
das
Idee.
Hat dann irgendwie ein paar Leute, die halt dort ja, im Prinzip Kund gewesen sind, ziemlich angepisst, weil das sind Geld wert. Im 5- oder sogar 6-stelligen Bereich flöten gegangen.
Ja, ich habe irgendwas von 300.000 in Erinnerung, aber ich weiß bloß nicht mehr, welche Währung.
Ja.
Ja, also ja.
Oder es gibt auch eine Geschichte von einem, dem wurde das Notebook geklaut und da waren halt irgendwie seine 30.000, was der Geier was, Bitcoins drauf und die sind einfach weg jetzt für ihn. Und wenn der Dieb clever ist, dann ist er jetzt reich, wenn er blöd ist, ist er immer noch ein Dieb.
Mhm.
Ja, und das Geld ist weg.
Ja, das ist das Problem, für was alle betrifft. Genau, die Geldmenge ist weg und man kann aber gleichzeitig nicht feststellen, dass sie weg ist.
Mhm.
Zum Beispiel der allererste Block, der erzeugt wurde, da hat sich der Entwickler quasi aus dem Nichts mal die ersten 50 Bitcoins gegönnt. Diese Bitcoins sind bis heute nicht ausgegeben. Diese allerersten. Man weiß aber nicht, warum. Entweder er wartet auf den richtigen Moment oder er hat es verpeilt. Man kann es nicht.
Oder er will nicht, weil er sagt, das ist irgendwie historisch, bla.
Na, whatever. Gut.
Ja.
Historische Bits.
Und was es dann ja auch noch gab, sind so, hat man immer mal wieder in Nachrichten irgendwo, was heißt immer mal wieder, in Nachrichten gelesen, dass es auch schon passiert ist, dass irgendjemand halt relativ viele Rechner am Laufen hatte, um Bitcoins zu minen. Und dann irgendwann die Polizei vor der Haustür stand, weil sie aufgrund der Wärmeemission eine Haschischfarm vermutet hatte.
Ja, das ist ja immer, also immer das Gleiche mit neuen Technologien. Am Anfang sind die Strafverfolgungen erstmal, naja, sie kennen es nicht, oder? Und dann bist du so ein Exot, du hast so komische, und dann guckt man da mal nach. War ja mit Tor auch ähnlich. Am Anfang hat man ganz viele Tor-Server hochgenommen, bis sie es dann irgendwann verstanden haben, dass es irgendwie nichts bringt. Ja, und so braucht es da halt auch einfach. Rechnet ja niemand damit, dass jemand hier so eine Farm da betreibt. So eine
Serverfarm. Ja. Ich überlege gerade, was haben wir sonst noch?
Du hast mal was gesagt, dass da irgendwie es einen Workshop gegeben hat oder gegeben hat dazu.
Einen Vortrag. Genau, ich habe im Januar in Ulm beim CCC Ulm einen Vortrag gehalten über Bitcoin. Habe ich das Ganze auch ein bisschen ausführlicher, da ging, ich glaube, 2 Stunden oder so. Aber echt cool, kamen ziemlich viele Fragen und so weiter. Ja, und da gibt es eine Aufzeichnung davon, kann man sich mal anschauen.
Werden wir verlinken.
Werden wir verlinken. Ich glaube, am Kongress, am 28C3
ja.
in Berlin,
ja.
hat es auch 1 oder 2 Vorträge gegeben. Da gibt es sogar Videoaufzeichnungen dazu.
Genau, was die gemacht haben, ist der eine, das sind Leute, die sich so mit dieser Analyse der Transaktionsdaten beschäftigen, also so Netzwerkanalysen, wie stark sind die Leute miteinander vermascht, verwenden die Menschen eher einzelne Konten oder viele Konten und so weiter. Die haben einfach so Data Mining auf diese ganzen Transaktionsdaten draufgelassen und ein paar interessante Eigenschaften und auch Kritik dann an diesem System geäußert. Und der andere Vortrag, der war mehr so politisch, sozial, philosophisch um dieses Bitcoin-Thema drumherum.
Was du auch noch erwähnt hast im Vorgespräch, es gibt genauso wie im echten Leben, sagen wir es mal so, auch Geldwäschereien, weil eben die Bitcoins eben nicht wirklich anonym, sondern nur pseudonym sind. Das heißt, wenn du viele kleine Konten hast und dann was Großes kaufen musst oder möchtest, dann kann man nachher durchaus rausfinden, dass all die Konten zu einer Person gehören.
Du musst sie ja zusammenführen zu einer neuen Transaktion, um das Geld ausgeben zu können. Und spätestens dann ist klar, all diese Teilkonten gehören zur gleichen Person. Ja. Und das ist öffentlich sichtbar. Deswegen gibt es natürlich Dienste, die ähnlich wie Mixnet-Kaskaden das Geld statistisch verwaschen, um es dir wieder zurückzugeben dann. Was auch einer der großen Kritiken, also gesellschaftlichen Kritiken, nicht technischen Kritik, sondern gesellschaftliche Kritik an Bitcoin ist, dass es halt missbraucht werden kann für solche Sachen. Und es ist eigentlich zu erwarten, dass irgendwann in den nächsten Jahren der Gesetzgeber reagieren wird auf die eine oder andere Art, weil der Staat mag es nicht, wenn er das Geld nicht kontrollieren kann, weil ich kann damit auch meine Steuern natürlich verschleiern. Wenn niemand weiß, dass ich das Geld eingenommen habe, zahle ich vielleicht auch einfach gar keine Steuern. Oder es gibt Länder, da darf ich gar nicht die Inlandswährung kofferweise raustragen, das ist verboten, aber per Bitcoin ist es kein Problem, da überweise ich es mal kurz, zack, ist es draußen und kann vielleicht auch gar niemand nachweisen und so weiter. Momentan, weiß ich nicht, gibt es da nicht so viel. Man weiß, das CIA kennt Bitcoin schon, weil einer der Entwickler hat einen Vortrag gehalten beim CIA.
Aha.
Okay. Total legendär. Also sie wissen darum, aber so aktiv, ich habe jetzt noch keine politische Propaganda gegen Bitcoin gehört. Ja, mal gucken, ich weiß es nicht. Aber ich rechne damit, dass es irgendwann gesetzlich Probleme geben wird, Bitcoins zu handeln oder zu besitzen
nach,
oder
ähnliches. Thema im Auge behalten.
Ja, mit Sicherheit. Weil, wie gesagt, der Staat mag das einfach nicht, wenn er das Geld nicht kontrollieren kann. Es gibt einen guten Grund, warum die Systeme heute so sind, wie sie sind. Die Frage ist, ob man das so haben will oder nicht. Und die Frage ist, wie man vom einen System ins andere kommt.
Ja, aber ich befürchte, das würde eine sehr philosophische Sendung, wenn wir da jetzt noch weitermachen würden, beziehungsweise es würde eine eigene Sendung.
Das können wir gerne mal machen. Verleitet mich jetzt gerne mal zum Hinweis, man kann seit einiger Zeit jetzt auf www.hackerfunk.ch Kommentar hinterlassen. Also wenn ihr jetzt so eine Sendung wollt, einfach mal eine philosophische Betrachtung von Geld und Geldfluss und so, dann schreibt einen Kommentar, ganz einfach. Ansonsten sind wir bald mal am Ende von unserer Sendezeit.
Vielleicht können wir noch ein paar Zahlen loswerden zum Bitcoin-System, oder? Das sind so ganz interessante Dinge. Eine Frage ist immer, wie viel Bitcoins gibt es denn überhaupt? Und da kann ich www.blockexplorer.com empfehlen. Dort gibt es dann Realtime Statistics. Und da kann man auch sehen, wie viele Blöcke es gibt und so weiter und so weiter. Und warte mal, die Anzahl der Bitcoins, wo habe ich die jetzt gerade? Hier, Total Bitcoins. 8.475.650 Bitcoins gibt es momentan. Das System läuft seit 2000.
Das wäre ein Geldwert von etwa 20 Millionen
Franken. Ja, schon ordentlicher Batzen, schon, oder?
Ja. Kommt drauf an, ist alles relativ, aber ja.
Nach der aktuellen Schwierigkeit, die es gibt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Versuch einen gültigen Block erzeugt habe, hat 0, und dann hat es, glaube ich, 9 Nullen, waren das 9? Ne, waren mehr, oder? 15 Nullen.
15 Nullen hatten wir
von. Und dann kommt 1,5, also lieber Lotto spielen, hat man bessere Chancen, glaube ich.
Und so sind wir dann auch auf die 108 Tage gekommen.
Genau, ist im Bitcoin-Wiki gibt es halt so aktuelle Mining-Hardware zum Vergleichen und dort steht dann, wie viel Millionen Hashes oder Mega-Hashes pro Sekunde die schaffen. Wenn man das dann gegen die Wahrscheinlichkeit rechnet, die man braucht, kommt eben bei diesen 180 Tagen
was. 108.
108 Tagen im Mittel raus, die man braucht.
Also irgendwie die schnellste, leicht zu kriegende Hardware schafft so 685 Millionen Hashes pro Sekunde. Und wir sind drauf gekommen, irgendwie 6 Billiarden Hashes
brauchst du im Mittel, um einen gültigen zu finden.
Genau. Und darüber sind wir dann auf die 108 Tage gekommen.
Genau. Dann, was auch noch interessant ist, diese Blockchain ist verdammt lang mittlerweile. Sie ist fast bei einem Gigabyte jetzt oder vielleicht sogar drüber.
Ja.
Die Zeit ist langsam um.
Ja, wir müssen langsam Schluss machen. Leider, weil die nach uns Sendung machen sind Pandoras Box, wenn ich es recht im Kopf habe. Ich habe keinen Zettel hier. Stehen schon parat, winken schon wie wild. Sie wollen ins Studio. Na gut.
Nächster Hackathon, 7. April.
7. April. Wir sind aber dann am Easter-Hack.
Genau.
Das heisst, es kommt irgendwie aus der Konserve. Müssen wir noch schauen, was. Thema wissen wir noch nicht. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Musik und dann gehen wir ins Studio frei. Ich habe einen Apparat. Wie heißt er denn? Der Mordi mit dem Ocean Loader. Nee, Moment. Will er nehmen wir den? Ja, nehmen wir den. Thank you.